Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast, der Osteopathie-Podcast. Ihr seid zusammen mit Dennis Jacobs und meiner Person Klaas Stechmann zusammen auf Osteopathie-Visite. Dennis, es ist noch nicht mal ein Jahr verstrichen, seitdem wir unseren Podcast aufnehmen, noch nicht einmal knapp über 25 Folgen und wir feiern schon wieder das dritte Jubiläum in dieser Zeit. Einmal bei der 10. Folge, einmal bei der 20. Folge und jetzt nach einem Jahr ist es Zeit, mal wieder anzustoßen, haben wir uns gedacht.
Ja, das machen wir im Sober January natürlich mit einer Tasse Kaffee und nicht mit einem Sekt.
Natürlich nicht.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus dem feuchtfröhlichen Hamburg. Ist weit weg von Schnee und sonstigen, nur grauer Himmel am Horizont. Und ich sitze hier warm und bin vorbereitet und habe Bock auf das nächste Jahr. Lieber Klaas, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Sehr turbulent, sehr, sehr, sehr turbulent, von einer Pechsträhne verfolgt, mehr dazu vielleicht nochmal später.
Ei. Okay, ja, in Ordnung.
Falls aktuell Hörer und Hörerinnen zugeschaltet haben, die die alten Episoden noch nicht gehört haben, wir haben nämlich unsere erste Episode mit einer gegenseitigen Vorstellung begonnen, dass jeder den anderen so ein bisschen vorstellt, ne, was man sich darunter vorzustellen hat, wie derjenige so ist, wie er vielleicht aussieht und wie er vor allen Dingen osteopathisch auch tickt. Ich empfehle das nochmal zu hören, unsere erste Folge der Patient Null, aber für den Fall, dass wir nochmal ganz neue Hörerinnen und Hörer haben, wie gesagt, wollen wir uns jetzt gegenseitig nochmal vorstellen, Dennis. Hast du ein Porträt von mir gezeichnet? Möchtest du anfangen?
Pass auf. Ja, dann sag mal. Klaas Stechmann ist ein Meister seines Fachs. Der Physio, Heilpraktiker und Master of Science in Osteopathie arbeitet südlich der Hamburger Elbe, links neben dem Auenland im Landkreis Stade. Es ist noch nicht übermittelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er neben seiner FDM- und Osteopathiearbeit schon mal zu der einen oder anderen Kälbergeburt als Entbindungshelfer gerufen wird und wahrscheinlich das Amt des Kassenprüfers der Stader Schützenvereins innehat. Wenn er mal genug vom Landleben hat, sattelt Klaas sich gerne mal einen Ork und reitet in die Zivilisation. Dort, muss man fairerweise sagen, hat er ebenfalls bereits osteopathische Spuren hinterlassen. Klaas ist ein internationaler Dozent, Buchautor, schreibt Fachartikel und hat immer ein Auge auf die neueste wissenschaftliche Entwicklung der Therapiebranche. Optisch könnte Klaas durchaus die Tür bei illegalen Hahnenwettkämpfen in der kasachischen Steppe machen. Vor seinem verkrümmten Brustbein zittern nicht nur sämtliche Facettengelenke, sondern auch Kronkorken und Nüsse aller Art. Seit einem Jahr versuche ich Klaas nun an die Gepflogenheiten der osteopathischen Welt der Großstadt zu gewöhnen und hoffe, mit ihm dort noch das ein oder andere Projekt zu reißen. Und wenn ich mal das Gefühl habe, in meiner Praxis bürokratisch, buchhalterisch oder rechtlich komplett gegen die Wand zu fahren, bin ich dankbar für jeden Rat, den ich mir bei Klaas abholen kann. Denn im Zweifel ist er in das Fettnäpfchen schon mal selbst getreten und kennt den Schleichweg drumherum. Lieber Klaas, herzlichen Dank dafür und schön, mit dir diesen Podcast zu machen.
Ja, wie schön. Ich bin wiederum sehr beschwingt, Dennis, durch diese schöne Vorstellung. Zeichnet eigentlich so ganz gut meinen ambivalenten Charakter ab oder meine ambivalente Wahrnehmung manchmal. Ich kann sowohl das eine als auch das andere, würde ich sagen. Ja, schön, schön. Ich habe natürlich auch eine Vorstellung für dich geschrieben. Hör mal zu und sag, was du dazu denkst. Dennis Jacobs ist seit einem Jahr mein Knochenjob-Partner und zeichnet sich neben seinen Audioauftritten verantwortlich für die kreativen Texte unserer Posts und unseres Social-Media-Kanals. Betont werden muss jedoch, dass er nur die langweiligen Memes erstellt, die coolen kommen von mir. Optisch hat Dennis trotz viel Stress im vergangenen Jahr noch keine Anzeichen für Geheimratsecken oder gar graue Haare dazu bekommen. Nur sein Brillenmodell ist von der hipster-esken Goldumfassung zu einem robusteren Gestell in Blautönen gewichen. Dennis tut sein Bestes, sich bei der Woke-Bubble unserer Hörerschaft anzubiedern und ist stets bemüht, sich dem Gendersprech auf Staatsmedienniveau anzupassen. Dass er dabei allerdings 9 von 10 Glotzeschlägen daneben haut, ist genauso Ausdruck seiner Professionalität wie die Tatsache, dass er bei aller Wokeness manchmal doch gewisse Klischees über Europäer bedient. Klammern auf, Anführungszeichen unten, alle Iren heißen Shane, Anführungszeichen oben, oder zum Beispiel, Anführungszeichen unten, Klaas mit seinen holländischen Matjeslocken direkt vom Kutter, Anführungszeichen oben, Klammer zu. Bei aller Weltoffenheit beschleicht den Hörer vielleicht nach 25 Folgen allerdings der Verdacht, dass sich Dennis' osteopathisches Schaffen ausschließlich auf die Drainage der Schienbeine und die Mobilisation der Dura beziffert.
Ja. Vielen Dank, ja, sehr smart.
Hast und du Sachen auch gehört, die du selber noch nicht wusstest über dich, ne?
Ja, das, am Ende des Tages könnte man das genauso runterbrechen. Ehrlicherweise muss ich leider sagen, dass ich schon mittlerweile das eine oder andere graue Barthaar bekommen habe. Durchaus nach der Umbaumaßnahme meiner Praxis ist das exponentiell nach oben gegangen mit den grauen Haaren. Und ich würde jetzt ganz vorsichtig mal sagen, dass meine Brille eher durchsichtig ist als blau, aber so what. Wenn das der einzige Kritikpunkt ist, damit kannst du doch gut leben. Ansonsten fühle ich mich auch sehr gut repräsentiert. Und ja, wie unser Dozent in der ersten Stunde mal sagte, ja, ich kann nur Füße, deswegen mache ich hier den Fußkurs. Ich kann halt nur Schienbeine und ein bisschen Dura. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel auf der Kette, glaube ich.
Ja, okay, das ist aber auch nicht so schlimm. Dann wollen wir mal so langsam reinstarten in unsere Thematik für heute. Eine Sache ist mir Ende letzten Jahres begegnet. Da habe ich in einem Wartebereich gesessen und mir ist der Fokus in die Hand gefallen. Die Zeitschrift Der Fokus, Ausgabe Nummer 50 war das vom letzten Jahr. Da war ein recht langer Artikel über die Osteopathie drin, ne? Eigentlich ganz schön und auf jeden Fall auch wohlwollend, der Artikel. Da beschreibt die Autorin ihre Erfahrungen mit der Osteopathie, wie sie das gewandelt hat. Ich würde da vielleicht einmal ganz kurz draus zitieren. Ich zitiere. Sobald wird den Osteopathinnen und Osteopathen die Kundschaft nicht ausgehen. Das liegt nicht nur daran, dass sie uns so gut im Griff haben, sondern auch an uns selbst. Weil wir zu ungesund leben, uns zu sehr stressen lassen und uns zu wenig bewegen. Ich habe nach den ersten Behandlungen vor 20 Jahren begonnen, regelmäßig zu laufen, Yoga zu üben, Pausen einzulegen und darauf zu achten, dass ich mich nicht kaputt mache. Ein Osteopath kann mit seinen Händen, seiner Zeit und seiner Zuwendung nicht nur was im Körper bewirken, sondern auch im Kopf. Mhm. Soweit die Einschätzung von der Autorin. Interessanter eigentlich als dieser Artikel ist noch die Liste, die der Fokus eröffnet oder veröffentlicht hat. Das macht der Fokus ja gerne öfter. Da sind über 100 Osteopathinnen und Osteopathen in der ganzen Republik abgebildet worden, die zu den besten Osteopathinnen und Osteopathen des Landes gehören.
Okay.
Folgende Information, Dennis, es ist kein einziger aus Hamburg mit dabei. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollt ihr euch in osteopathische Hände begeben und ihr wohnt im Großraum Hamburg, wagt doch den Sprung südwestlich über die Elbe und kommt nach Stade. Was ist da los in Hamburg?
Teil Platz 3 oder was bist du da in der Liste? Da ist doch alles zusammengekauft, Junge.
Ja, ich frage mich, wie die Liste zusammengestellt wurde, aber naja. Und zusätzlich zu der Fokusgeschichte ist mir auch noch zu hören gekommen, dass es eine Absprache oder man könnte beinahe sagen eine Verschwörung angeblich geben soll unter Hamburger Kinderärztinnen und Kinderärzten, dass die sich weigern, Osteopathie zu empfehlen oder zu verordnen. Ist mir so zu Ohren gekommen. Ich frage mich jetzt langsam wirklich, was ist da in dieser Stadt Hamburg los? Mhm. In unserer Stadt Hamburg. Ich zähle mich ja tatsächlich auch noch mehr oder weniger zu den Hamburgern. Was läuft da falsch?
Das habe ich auch schon gehört. Diese Woche hatten wir bei uns in der Praxis auch ein Kind und der Papa des Kindes sagte, ja, die Kinderärztin meines Sohns hat sich geweigert, eine Empfehlung für Osteopathie auszustellen.
Ah ja.
Ich bin in diesem Kindergame ja osteopathisch nicht drin, von daher habe ich da keinen Überblick. Würde mich mal interessieren, wie die so ticken. Aber ich kenne ja ein oder zwei Kinder-Osteopathinnen, die frage ich mal und dann werde ich mal berichten, was es damit auf sich hat.
Ja.
Aber ansonsten von der Beschreibung her ganz gut. Ich hatte gestern noch eine Patientin, die mir dann sagte, Dennis, ich bin selber Coach, aber bei dir fühle ich mich immer nicht nur osteopathisch behandelt, sondern auch gleichzeitig gecoacht. Du stellst genau die richtigen Fragen. Und hinterher gehe ich immer mit ganz vielen neuen Gedanken nach Hause. Ja, okay. Also wir haben natürlich auf verschiedensten Ebenen Einfluss auf unsere PatientInnen und von daher kann ich den Text des Fokus da zum größten Teil mitgeben. Würde mich aber wirklich mal interessieren, nach welchen Kriterien irgendwie solche Listen erstellt werden, nicht aus Neid, sondern einfach nach, wonach da vorgegangen wird, irgendwie irgendwelche Google-Bewertungen oder Ranglisten oder interne Fokus-Mitarbeiter, die vielleicht was ausprobiert haben, mal würde mich schon mal interessieren. Aber das ist dann nicht näher beschrieben.
Doch, es ist beschrieben zur Transparenz. Das ist in Kooperation mit der Firma Factfield gemacht worden. Das kann man auch online nachrecherchieren, wonach das da ging. Also unter anderem nach Bewertung, nach Reichweite, nach Terminvergabemöglichkeit auch. Also wenn du schnell einen Termin offen hast, dann bist du da auch weiter vorne im Ranking. Aber es gibt ja...
Ist es so, bist du weiter vorne im Ranking? Also bist du nicht ein besserer Osteopath, wenn du gar keine Termine mehr hast?
Das ist die Frage. Voll ist? Je besser man ist, desto länger sind die Wartezeiten.
Ja, das ist doch schizophren.
Ist komisch, ja. Nee, man kann es online nochmal nachschauen. Bei über, ich glaube, es sollen über 10.000 Osteopathinnen und Osteopathen in Deutschland sein. Das ist natürlich schwierig, dann sich da halt irgendwie eine Handvoll oder 100 von rauszusuchen. Aber schaut auch nochmal rein. Ausgabe Nummer 50 war das aus dem Jahre 2022 und in Kooperation mit Factfield.
Alles klar.
Ja.
Ich habe jetzt zwischen den Jahren ein bisschen Pause gehabt und hatte die Praxis dicht, deswegen habe ich gar nicht so viele Anekdoten zu erzählen. Ich habe aber jetzt einen Kumpel behandelt zwischen den Jahren, der so starke Rückenschmerzen hatte, dass er nicht mehr zu unserem wöchentlichen Fußballkick kommen konnte. Und dann hat er mich gebeten, ob ich da nicht mal drauf gucken kann. Das habe ich dann getan und in meiner durchaus robusten Manier habe ich ihm dann auch viel im Unterbauch mobilisiert und siehe da, es wurde dann auch besser und er hat am gleichen Abend dann noch mit Fußball spielen können. Und als wir dann hinter verschwitzt auf der Kabinenbank gesessen haben, hat er mir gesagt, Dennis, ich bin von der Praxis nach Hause gelaufen. Ich musste fast rennen, weil ich dringend zum Schond musste. Und dann habe ich geschissen, auf gut Deutsch gesagt, ohne Ende. Da kamen Sachen raus, die ich gar nicht im Hinterkopf hatte. Und ich meine, auf einer Kackwurst noch deine Fingerabdrücke gesehen zu haben, weil du so derbe in meinen Bauch gedrückt hast. Und da musste ich wirklich lachen und bin fast von der Bank gefallen. Das ist eine schöne Metapher und ein schönes Bild. Manchmal... Wenn man rangeht, dann passieren Dinge und manchmal braucht der Körper genau das, um Entlastung zu haben und schmerzfrei zu sein zum Beispiel.
Das Niveau der Sendung kann nur noch steil nach oben gehen von dieser
Hi, das ist ja empirische Osteopathiewissenschaft, was ich hier betreibe. It is what it is. Lass uns nicht drum herum sprechen. Ja. Seit wann arbeitest du wieder, Klaas?
Seit Montag. Also das heißt seit Anfang der Woche, das war dann gleich nach Neujahr.
Ah ja, okay. Ja.
Wir haben noch eine sehr schöne Neuigkeit zu verkünden. Dennis und ich haben uns entschlossen, nach reiflicher Überlegung einen Sponsoring einzugehen. Und zwar ist das Praxis-Software-Management-Programm Lemniscus. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Folgen habe ich schon mal darüber gesprochen, wie gut ich das finde, wie viel es mir erleichtert hat. Und ich bin seit Jahren zahlender Kunde, bin immer noch auch zahlender Kunde und wirklich sehr zufrieden mit der Geschichte. Und ja, es ist zu einer Kooperation gekommen. Wer das Programm Lemniscus noch nicht kennt, sollte sich das mal angucken. Es ist halt eine Software zum Praxismanagement, die rein über einen Browser läuft. Man muss sich also nichts runterladen, keine App oder keine Software und kann es von überall benutzen, sei es jetzt PC, Tablet oder teilweise, wenn man einmal kurz reingucken will, auch vom Smartphone aus. Das gibt es für Leute, die solo unterwegs sind, also nur ganz leicht starten in der S-Variante für noch nicht einmal 130 Euro im Jahr. Und wenn ihr eine große Praxis habt mit mehreren Mitarbeitern zum Management, so wie das bei mir ist, ist das auch kein Problem. Man kann bis zu 4 Terminspalten aktuell haben und auch da sind die Kosten überschaubar mit 495 Euro im Jahr. Es gibt durchaus Abrechnungsprogramme, die kosten das im Monat. Das ist mir auf jeden Fall bewusst. Wenn ihr unter Umständen vorhabt zu wechseln, ist das auch kein Problem. Man kann von diversen Abrechnungsprogrammen switchen zu Lemniscus und die Daten dann auch übertragen teilweise, dass man nicht alles nochmal neu eingeben muss. Ja, es ist alles mit drin, mehr oder weniger. Der Terminkalender, die Rechnungsstellung, die mit wenigen Klicks gemacht ist und abgeschlossen ist. Und infolge davon kann man sich auch komplett der Finanzbuchhaltung widmen. Ihr selber werdet euch freuen, dass das übersichtlich ist. Euer Steuerberater wird sich freuen. Man kann die ganzen Daten direkt im DATEV-Format rausschießen. Und das Finanzamt wird sich auch freuen, wenn ihr zum Beispiel eine elektronische Kasse, TSE Stichwort oder auch EC-Kartenzahlung da direkt verbuchen könnt. Es ist absolut empfehlenswert. Aus meiner Sicht, aus Dennis Sicht mittlerweile auch. Es ist nicht nur so, dass wir jetzt ein Sponsoring damit eingegangen sind, sondern wenn ihr euch dazu entschließen solltet, dieses Programm zu nutzen, gibt es einen Gutscheincode, der heißt Knochenjob. Wenn ihr den eingibt, bekommt ihr 20% Rabatt auf die Jahrespreise. Lemniscus mit C, aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr in der nächsten Zeit einen deutlichen Rabatt. Soweit zu unserem Sponsoring, Dennis. Wir sind aufgestiegen in der Liste der Knochen, der Osteopathie-Podcast.
Ja, alles klar. Ja. Coolio. Klaas, ich habe zwischen den Jahren eine Nachricht bekommen von einer Hörerin und die Nachricht lese ich jetzt einmal vor und damit beginne ich dann auch unser Hauptthema der heutigen Sendung. Ich lese mal vor. Die Sophia schreibt: Hallo ihr zwei, ich bin auch Osteopathin und würde meinen Behandlungsstil eher der Kategorie ordentlich zupacken zuordnen. Allerdings kommt es häufig bei meinen Patienten zu einer Erstverschlimmerung oder stärkeren Nachwirkungen, gerade auch nach einer Kieferbehandlung, sodass ich schon öfter ins Zweifeln gerate, gerade auch bei Patienten, die der Osteopathie sowieso schon kritisch gegenüberstehen und die chronischen Beschwerden dann nicht in ein, zwei Behandlungen verschwunden sind. Die meisten Osteopathen, die ich kenne, arbeiten viel kraniosakral und generell mit sanften Techniken und berichten eigentlich von so gut wie keinen negativen Nebenwirkungen. In eurem Podcast sagt ihr ja schon des Öfteren, dass ihr härter zupackt und auch viel über Muskeln und Faszien und mit härteren Techniken arbeitet. Daher meine Frage, kommt es bei euch auch öfter zu Erstverschlimmerungen? Soweit zur Nachricht. Liebe Sophia, liebe Grüße. Wenn du magst, darfst du dich bei mir bewerben. Komm nach Hamburg. Ich brauche genau solche Osteopathinnen, die ordentlich zupacken. Und herzlich willkommen bei uns auf der dunklen Seite der Osteopathie-Macht. Es gibt verschiedenste Ausprägungen und verschiedenste Wege nach Rom. Und lass dich bitte nicht von irgendwelchen anderen Therapeutinnen von deinem Weg abbringen. Du wirst genau das finden, was du therapeutisch suchst und womit du dich am wohlsten fühlst. Und damit wirst du auch am meisten Erfolg haben, wenn du jetzt meiner Meinung nach an deinem Behandlungsstil radikal veränderst und sanfte Techniken machst, mit denen du dich selber nicht wohlfühlst, wird das auf jeden Fall deine Behandlungserfolge schmälern, meiner Meinung nach. Klaas, wie sieht's bei dir aus? Kommen Erstverschlimmerungen, Nachwirkungen und sonstige, gegebenenfalls sogar Beschwerden an dich heran?
Das kommen sie durchaus, ja. Das war schon immer so, ist auch eigentlich eine ziemlich bekannte Sache in der Osteopathie oder in der manuellen Behandlung, dass es durchaus zu Erstverschlimmerungen kommen kann oder zu, ja, manchmal auch Nebenwirkungen. Es ist ja auch so eine Frage der Distinktion, der Unterscheidung, ob wir sagen, okay, das ist eine typische Erstverschlimmerung oder auch eine Nebenwirkung oder vielleicht auch unerwünschte Nebenwirkung. Das kann man ja durchaus auch haben. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, was möchte man in Kauf nehmen und womit rechnet man? Es gibt so viele Gedanken zu der Geschichte, zu der Frage von Sophia. Einerseits ist es definitiv so, dass es auch bei den sanften Behandlungen zu einer Erstverschlimmerung kommen kann oder auch zu Nebenwirkungen kommen kann. Ich werde öfter gefragt, wenn Patientinnen zu mir kommen und sagen, ja, ich war früher schon mal bei einer Osteopathin oder beim Osteopathen, der hat fast gar nichts gemacht, Hand aufgelegt, ein bisschen hin und her und ich hatte Muskelkater für 3 Tage, Muskelkater meines Lebens. Und obwohl der gar nichts gemacht hatte, so für den Patienten zu spürbar. Also es gibt diese Nebenwirkung von Muskelkatern ja auch bei diesen sehr indirekten, teilweise kraniosakralen oder bei diesen sanften myofaszialen Behandlungen. Und da werde ich oft gefragt, wie kommt das, Herr Stechmann? Und ich frage mich manchmal auch, ja, wie kommt denn das überhaupt? Und wie kommt das so zustande? Ne? Ja, gute Frage. Wie kommen diese Nebenwirkungen zustande bei den indirekten oder auch bei den direkten Sachen? Ne? Mhm. Also das ist so ein Gedanke, den ich dazu habe. Den können wir vielleicht später nochmal aufgreifen. Einen anderen Gedanken, den ich auf jeden Fall habe, insbesondere als ich früher hauptsächlich direkt und fest unterwegs war, was ich heute immer noch bin, aber im Verhältnis deutlich weniger als vorher, ist, dass es schon manchmal so ist, wenn wir halt mehr sein wollen als, sage ich mal, Wellness-Therapeuten und es den Leuten gut tut und gut geht, sondern wenn wir wirklich knackige Fortschritte bei schweren Problemen erreichen wollen, da muss man manchmal investieren, da muss man manchmal auch ein Risiko eingehen. Und ich will jetzt, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so ungefähr könnte man vielleicht sagen. Man muss natürlich immer safe bleiben, aber ich habe viele Fälle gehabt, die schon durchs Raster gefallen waren, bei anderen Osteopathen, bei Ärzten, wie auch immer, und wo man noch was rausholen konnte mit einer intensiven Behandlung, die richtig zur Sache ging. Und da habe ich aufgeklärt über die Nebenwirkungen, über die typische Erstverschlimmerung oder so, und dass das halt in Kauf genommen werden müsste oder ob die Patienten mit im Boot sind, sowas in Kauf zu nehmen. Und ich habe es bisher, bis heute noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, diese Nebenwirkungen akzeptiere ich nicht, wenn die Erfolge halt kommen. Und da bin ich bis heute eigentlich ziemlich happy mit.
Mhm. Ja, es geht mir da ganz ähnlich wie dir. Ich finde, das mit den Nebenwirkungen und Nachwirkungen kann man im Vorfeld meistens gar nicht einkalkulieren. Es gibt Menschen, wo die schicke ich nach Hause, wo ich denke, okay, das war jetzt irgendwie Halbseiden. Ich hoffe, dass sie überhaupt eine Reaktion spüren, und die rufen mich 2 Tage später an und sagen, ich komme hier gar nicht aus dem Bett und ich krabbel hier rum und habe Muskelkater überhaupt. Und bei anderen Patienten gehe ich richtig ran und nehme die auseinander. Die sind feuerrot hinter am Nacken oder sonst wo, wo ich behandle, und sagen mir eigentlich, oh nee, es hat sich super frei angefühlt und von daher danach ging es nur noch bergauf. Also das ist komplett unplanbar, und ich habe für mich ich habe für mich überlegt, wie kann ich dem so ein bisschen vorbeugen, dass die Leute nicht so verunsichert nach Hause gehen. Das heißt, ich kläre auch immer schon vor der Behandlung auf, dass ich kein Kind von Traurigkeit bin und dass ich durchaus eine etwas intensivere Methode der Osteopathie anwende als manche Kollegin oder Kollege, und darüber aber für mich die größten Erfolge feiere und dann der Person auch mein bestes Besteck hier aufweisen will. Und dann habe ich sie eigentlich immer schon mit im Boot. Dann behandle ich, kläre dabei auch immer wieder auf, was ich so denke, was jetzt gerade so passiert. Und im Anschluss an die Behandlung kläre ich eigentlich immer auf, dass es ein paar Tage zu Nachwehen kommen kann, dass es sich muskelverkatert anfühlen kann oder mal überrollt anfühlen kann oder auch mal ein bisschen druckempfindlich sein kann. Und damit habe ich mittlerweile nahezu keine Nachfragen, / Beschwerden. Beschwerden habe ich eigentlich fast noch nie gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Leute sind zum Teil überrascht, wie es dann doch nochmal nachwirkt oder welche Effekte passieren können. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich schon mal einen Patienten behandelt habe mit Schulterschmerzen und er hat darauf Fieber bekommen. Dann hat er sich bei mir gemeldet und fragte, ist das normal? Und ich habe ihm gesagt, ja, das ist völlig okay. Wir haben das Immunsystem angeregt, und innerlich dachte ich mir, oh mein Gott. Aber als der Fieber dann vorüber war, waren die Schulterschmerzen weg. So, also wir wissen es nicht immer genau, was dem Körper fehlt. Und es ist ja auch die Philosophie der Osteopathie, dem Körper zu helfen, sich selbst zu helfen. Und wir versuchen ja eigentlich nur, alle Barrieren wegzunehmen, damit der Körper endlich das machen kann, was er schon lange machen will. Und wenn es dann zum Beispiel eine überschießende Immunreaktion gibt, dann soll es so sein. Und dann wird aufgeräumt und danach ist es meistens besser. Und von daher weiche ich auch komplett nicht von meinem Weg ab. Und entweder die Leute lassen sich darauf ein, oder sie suchen sich halt jemand anders, der ihnen hilft. Und es gibt natürlich auch Osteopathinnen und Osteopathen, die sanft arbeiten und auch hervorragend helfen können, unabhängig von Nebenwirkungen. Aber da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit, muss ich fairerweise sagen. Ja.
Ja. Ich hatte gerade diese Woche auch einen Fall oder gerade in der letzten Zeit mehrere Fälle, wo es halt zu diesem, ja, insgesamt ein System, ich will nicht sagen Systemzusammenbruch, aber zu diesem harten Nebenwirkung kam, zu diesem Hit by a Truck, also wie vom Laster überfahren, ne? Gerade auch mit dieser grippeähnlichen Symptomatik, dass man sich mit Gliederschmerzen da niederlegt und ja auch erhöhte Temperatur haben kann, ist bekannt, dass es dieses Phänomen gibt. Es ist immer so ein bisschen die Frage, man würde gerne voraussagen können, bei dir vermute ich, dass es so ist und bei dir nicht und so, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich hatte diese Woche eine Patientin, die nach der Behandlung auch, wie sie sagte, beinahe geistig verwirrt war. Der Partner hatte gesagt, du hast echt wirres Zeug geredet, als du zu Hause warst nach der Behandlung. Hingelegt, ein paar Stunden gepennt, hat auch keinerlei Erinnerungen mehr an den Rückweg gehabt und so.
Oh Gott.
Das war schon relativ wild. In dem Zusammenhang habe ich es mehr oder weniger mit der hormonellen Imbalance in Verbindung bringen können, wegen einer Schwangerschaft. Das ist ja auch bekannt, dass das auch durchaus mal mehrere Sachen durcheinander bringen kann. Das war eine sehr interessante Sache der Nachwirkung. Und du hast noch einen interessanten und wichtigen Punkt auch angesprochen, dass es ja wirklich um die Aufklärung geht. Ne? Man muss darüber aufklären, was könnte kommen. Weil es ja so ist, wenn uns da mal jemand einen Strick draus drehen sollte, und ich kenne durchaus Kollegen, die mussten sich rechtlichen Beistand holen, weil es unzufriedene Patienten gab oder weil es halt irgendwie ein Anwalt eingeschaltet wurde, dann ist es unsere Pflicht, die Leute aufzuklären und das auch zu dokumentieren. Darum geht es ja. Wir hatten das Thema schon mal, ne, bei dem Thema HWS-Thrust. Man muss aufklären über die möglichen Nebenwirkungen. Insbesondere beim Thema blaue Flecke. Wenn ihr Physiotherapeuten seid, dann ist es euch ja nicht erlaubt, oder wenn wir als Physiotherapeut arbeiten, ist es ja eigentlich nicht erlaubt, eine Körperverletzung zu machen, im Sinne von zum Beispiel mit einer Nadel zu arbeiten oder mit invasiven Techniken. Und juristisch soll es so sein, dass ein blauer Fleck auch als Körperverletzung gelten könne. Dementsprechend muss man da auch drüber aufklären. Ja? Wir als Heilpraktiker Dennis dürfen ja, sage ich mal, invasive Sachen machen, die als eigentlich Körperverletzung gelten, wie zum Beispiel mit einer Akupunkturnadel zuzustechen oder eine Injektion zu geben. Aufklärung ist dennoch sehr wichtig. Und die Dokumentation dessen noch einmal zu betonen.
Mhm. Interessant. Nochmal die Frage, was passiert denn eigentlich? Warum kriegen wir Muskelkater? Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und du weißt, ich bin immer relativ kreativ, was Wirkweisen und Ketten und dergleichen im menschlichen Körper angeht. Und ich versuche es den Leuten, wenn ich faszial arbeite, dann immer so zu erklären, gerade nach diesen FDM-Techniken, also nach dem Sortieren der verwrungenen Faszien, dass ich tatsächlich so stark durchs Gewebe gehe. Es ist so ähnlich, man kennt das vielleicht noch vom Schulhof, wie wenn man eine Brennnessel am Arm bekommt, also durch einen Mitschüler oder eine Mitschülerin, wenn man so die Haut nimmt und sie so ein bisschen reißend flächig zieht, dann macht das so ein brennendes Gefühl wie eine Brennnessel. Und es gibt Techniken, die artverwandt von uns angewendet werden. Ich sage immer, mehr als Brennnesseln habe ich aus der Schule nicht mitgenommen und das habe ich dann zum Beruf gemacht. Aber das ist nur eine Side Story. Wir gehen davon aus, dass die faszialen Gewebe in Gleitschichten organisiert sind, das wissen wir ziemlich gut, aber dass die sich ein bisschen verkeilen und verwringen können und zum Beispiel durch zwischengelagerte Eiweiße oder Mikroverbindungen einfach nicht mehr so flexibel und gleitfähig sind, wie sie es denn sein dürften. Und durch diese Techniken reißen wir tatsächlich einige Adhäsionen und Verklebungen wieder auseinander. Dadurch entsteht auf Mikroebene ein Mikrotrauma. Und dann erkläre ich immer, kommt das Immunsystem und entdeckt, ah, hier gibt es noch was zu tun, hier kann ich noch was abarbeiten, kommt dahin und macht einen Heilungsprozess. Und ähnlich wie beim Muskeltraining, wo wir Muskelkater bekommen können, was auch ein entzündlicher Prozess auf Mikroebene ist, gibt es halt auch einen entzündlichen Prozess auf Mikroebene im Fasziengewebe. Und das kann mal so ein muskelkatriges oder druckempfindliches Gefühl auslösen, was am Ende des Tages aber meistens auch zielführend ist, um einfach diese Problematik dann abzuschließen. Demnach empfehle ich auch, und das steht auch immer bei meinen Bestätigungsmails, die es per Bestätigung für meinen Termin immer schon pauschal mit rausgeschickt bekommt, steht drin, bitte nach der Behandlung einplanen, nochmal viel Flüssigkeit zu trinken und nochmal locker zu bewegen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man das tut, mildert man eine Erstverschlimmerung oder einen Muskelkater so ein bisschen ab. Die Flüssigkeit bindet vielleicht nochmal ein paar Schlackestoffe, die besser rausgeschüttelt werden. Und wenn der Körper in der Bewegung nochmal in der neuen Freiheit mobilisiert wird, gibt es einen gewissen Lerneffekt des Bewegungsapparates, so hoffe ich tatsächlich, dass der Körper wieder mit der neuen Freiheit langfristiger umgehen kann, als wenn man sich zum Beispiel wieder sofort an den Schreibtischstuhl setzt und wieder im Computer rumhackt, so in der Richtung. Mhm. Und ja, das ist eine Erklärung für den Muskelkater. Würdest du mir da beipflichten oder hast du da grundlegend eine andere Meinung?
Ja, so in die Richtung geht das schon. Es ist ja relativ einfach vorzustellen. Also du hast ja den Muskelkater-Vergleich zum Training gezogen. Es ist tatsächlich auch ein sehr ähnlicher Mechanismus dahinter. Ne? So diese Mikrotraumata, die da sind, die aber auch notwendig sind für das Muskelwachstum, wenn es um das Training geht, und die für die Heilungsprozesse mit dieser Entzündung, die wir in Kauf nehmen, ist es halt ein sehr ähnliches Prinzip. Und so ist es eigentlich ziemlich gut zu verstehen, denke ich immer. Und wenn Patienten sehen, ich habe da blaue Flecke, das ist dann auch relativ klar, dass es dann auch solche Nebenwirkungen geben kann oder so ein Muskelkatergefühl auch nehmen kann. Das verwundert dann die Leute normalerweise nicht.
Mhm. Ehrlicherweise kriege ich es relativ gut hin, blaufleckfrei zu arbeiten. Hin und wieder bin ich überrascht, dass bei manchen Techniken, die ich anwende, es zu blauen Flecken kommt und bei anderen viel härteren Techniken sieht man dann oberflächlich nichts. Ich versuche auch blaue Flecke zu vermeiden, also ich nutze nicht blaue Flecke pauschal, um vorwärts zu kommen mit dem Thema, weil es ja immer doch auch eine Einblutung ins Gewebe ist, wo eigentlich das Blut nicht hingehört und da muss dann das Immunsystem und das Lymphsystem wieder arbeiten, das wegschaffen, und wenn es das dann nicht adäquat schafft, bleiben halt wieder Gewebstrümmer und Zellreste und Eiweiße im Zwischengewebe und man muss im Zweifel wieder von vorne anfangen. So, das heißt, da muss man so ein bisschen die Waage halten, wie ich finde. Ein anderer großer Bereich, den du jetzt auch bei deiner schwangeren Patientin angesprochen hast, ist eine vegetative Reaktion. Das heißt, wir haben immer einen riesen Einfluss auf das vegetative Nervensystem, auf Sympathikus, Parasympathikus. Und ich habe mal gegoogelt, was es so an Symptomen bei Nachwirkungen geben kann. Und da war, glaube ich, 85% auf das vegetative Nervensystem zurückzuführen. Sowas wie Müdigkeit, Frösteln, Kreislaufprobleme. Ja, manchmal vielleicht sogar Übelkeit oder sowas in der Richtung oder Abgeschlagenheit. Das würde ich alles der Regulierung des Vegetativum zusprechen. In meiner osteopathischen Welt sind viele Menschen einfach im Sympathikotonus gefangen, in Anführungszeichen. Das heißt, eher im Fight-and-Flight-Modus, haben viel Stress im Alltag, haben sonstige Faktoren, Schmerzen, die sie immer agitiert halten. Und wenn wir diese Schmerzen lösen oder das sympathische Nervensystem ein bisschen runterfahren können, dann kickt der Parasympathikus, der Nervus vagus und Co. kicken dann, und dann fallen die Leute regelrecht in so eine in einen gegenüberliegenden Zustand und werden müde und der Körper fängt an, sich wieder zu regenerieren und durchblutet die inneren Organe und so weiter und so fort. Und das kann durchaus einige Tage andauern, um aus dem Defizit des Sympathiko-Hochtonus wieder rauszukommen.
Genau, die vegetieren vor sich hin, könnte man dann ja wortwörtlich so sagen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut zu verstehen.
Mhm, genau, und ganz häufig ist es so, dass wir, also wir beide arbeiten ja auch viel viszeral, dass die PatientInnen dann während der Behandlung kalte Hände und kalte Füße bekommen, und wenn man die dann zufällig nochmal berührt, bin ich immer selber überrascht, wie kalt die Flossen sind, und frage mich immer, ob sie was brauchen oder ob ihnen kalt ist, und dann sagen sie aber, nee, es geht alles gerade ganz gut. Aber das führe ich darauf zurück, dass wir durch unsere Arbeit einfach das Blut im Rumpf zentralisieren und dass da dann einfach viel Stoffwechsel und Fluss und dergleichen entsteht und das ganze Blut einfach so ein bisschen zentralisiert wird. Vielleicht ist auch der Schock über meine Techniken und der Schockzustand lässt die Extremitäten ein bisschen blutleer werden. Ja.
Ja, wenn man über das Thema Nebenwirkung spricht oder auch eine Erstverschlimmerung, sollten wir auf jeden Fall auch diese osteopathische Denke zum Thema Kompensation und Dekompensation ja auch nicht außen vor lassen. In der Osteopathie gehen wir davon aus, dass der Körper sehr gut in der Lage ist, viele Sachen selbst zu regulieren. Und wenn wir jetzt so als Beispiel eine ISG-Blockade haben, eine Bewegungseinschränkung im Rücken, kann es durchaus sein, dass das gar nicht zu merken ist von uns, dass es gar nicht an das Bewusstsein gelangt. Der Körper ist halt in der Lage, das auszugleichen. Wir merken es nicht, laufen mit einer Unbeweglichkeit zum Beispiel im rechten Becken durch die Gegend. Infolgedessen ist es vielleicht so, dass die linke Schulter ein bisschen hoch steht oder halt im Fuß irgendwas passiert. Der Körper kann das durchaus weiterhin auch kompensieren, dass wir schmerzfrei durch die Gegend laufen. Manchmal ist es dann laut osteopathischer Erzählung dann so, dass irgendwas noch da kommt, das Fass läuft über und wir haben eine Dekompensation, auf einmal kommen halt die Symptome an die Oberfläche. Es kann halt sein, dass es dann gar nicht erst so diese Ursprungsdysfunktion vielleicht im Becken war, sondern dass wir auf einmal Kieferschmerzen kriegen und dass das Symptom ist, was an die Oberfläche gerät. Laut osteopathischer Tradition soll es dann ja eigentlich so sein, dass wenn wir zum Beispiel eine dieser Kompensationen nehmen, wenn wir dann zum Beispiel, weiß ich nicht, zwischendrin irgendwie am Zwerchfell arbeiten, was so ein Zwischending in dieser osteopathischen Kette ist, dass es dann zum Beispiel auch so kommen könnte, dass diese Kompensation, die dazwischen steht, zwischen Symptomen und zwischen dem Ursprung, dass es dann durcheinander gerät, wir dem Körper sozusagen die Kompensationsmechanismen nehmen und es zu heftigen Nebenwirkungen kommen kann. So ist ja so oder so ähnlich, man hört solche Geschichten oder solche osteopathischen Lehrmeinungen ja in verschiedenen Variationen. So oder so ähnlich wird das halt ein bisschen erklärt, ne? Dass man da den Körper durcheinander bringt. Und ich hatte in der vergangenen Zeit, in den letzten so 2-3 Wochen auf jeden Fall einige Patienten, wo es auch echt wild hin und her ging nach den Behandlungen und dann hier eine Symptomatik kam, da eine Symptomatik kam. Bei einer Patientin war das auf jeden Fall in dem Zusammenhang mit einer eigentlich Kieferbehandlung. Es gibt so ein paar Leute und ein paar Ärzte, Zahnärzte, mit denen ich ganz gut zusammenarbeite, die explizit Patientinnen und Patienten vorher zum Osteopathen schicken und dann im Anschluss eine angepasste Kieferschiene verordnen oder auch immer jedes Mal dann neu einschleifen. Das ist jedes Mal nach der Behandlung explizit einen Tag später oder manchmal auch am selben Tag noch angepasst wird. Und das hatte ich eine Patientin, wo es sehr interessant ist, wo die Zahnärztin jedes Mal gesagt hat, meine Güte, was ist denn da schon wieder passiert? Da ist ja einiges am Laufen und der Körper hat sich wieder verändert und wir müssen das neu anpassen. Und die Patientin in der Zwischenzeit gesagt hat, nach dem letzten Mal tat mir fürchterlich der Oberschenkel weh und das Knie. Und dann habe ich es im Rücken gemerkt, Hexenschuss gehabt. Und jedes Mal war es so heftige Nebenwirkung, heftige Anpassung über so 1-3 Tage meistens und dann deutliche Symptomverbesserung. Also immer ein krasser Schritt nach vorne, nachdem es vorher einen Schritt zurückging. Und mit vor allen Dingen dieser Anpassung, in dem Fall war das aus meiner Sicht so ein bisschen die letzte Kette wiederum, das Kiefergelenk halt. Da würde ich sagen, trifft diese osteopathische Erzählung der Kompensation sehr gut zu.
Eine andere Geschichte, die mir hin und wieder mal zugetragen wird, ist, dass die Leute, gerade wenn sie mit Schulter-Nacken-Problemen, was glaube ich der Hauptgrund ist, weswegen die Leute zu mir kommen, wenn ich da behandle und da faszial arbeite, dass es schon während der Behandlung, wenn ich im Sitzen den Kopf bewege, dass die Leute mir sagen, boah, krass, es knirscht und knackt, ich fühle mich wie 95 irgendwie, das kann doch alles nicht gesund sein. Und da antworte ich dann immer schon, juhu, ich freue mich, das klingt für mich wie Musik in den Ohren, wenn es knirscht und knackt, weil auch da wieder ein modellhaftes Bild. Dieses Fasziengewebe ist flächig aufeinander gelegt und als Netz ineinander manchmal verkeilt. Und wenn sich dieses Netz so langsam wieder gegeneinander löst, macht es so ein knarzendes, knirschendes Geräusch. Es gibt ja viele Urban Myths, dass das arthrosebedingte Facettgeräusche sind oder dass da in den Gelenken irgendwelche Fremdkörper hin und her wabern. Das ist bis jetzt alles noch nicht bestätigt worden. Ich gehe eher mit der Theorie, dass es das Bindegewebe und die verklebten Strukturen sind, die da knarzend sich voneinander lösen. Und dann kann es auch sein, dass die kommenden Tage nach der Behandlung es durchaus noch mehr knackt und knirscht im Gebälk, unabhängig jetzt von Schmerzen oder dergleichen. Und da sage ich aber immer, freut euch, wenn es knirscht, weil dann ist es ein Prozess, sich zu lösen. Das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass du häufig mal Gewebsgeräusche hörst, wenn du behandelst.
Genau. Ja. Bewegung ist, oder so eine Geräusche bringt Bewegung auf jeden Fall mit rein. Und manchmal ist es ja auch nach den Behandlungen so. Ich habe das zum Beispiel bei Füßen häufiger, wenn man da auch alte Probleme löst oder durchaus auch den Talus, der seit langer Zeit vermutlich blockiert war und man den nochmal knackend löst, dass auch im Anschluss der Fuß noch ein paar Tage oder manchmal auch noch eine Woche oder so am Knacken ist. Dass bei jedem Schritt der Fuß irgendwie knackt. So. Das ist natürlich eine Sache, die auch durchaus verunsichern kann. Und das habe ich auch schon öfter erlebt. Und in der Regel sind das auch dann Fälle geworden, die gut geworden sind. Das kann ich so auch bestätigen. Ist ja auch so eine Lehrmeinung, dass wenn es erstmal so eine starke Erstverschlimmerung gibt oder so eine stärkere Nebeneffekte, dass die Tendenz, dass das Thema richtig gut wird, groß ist.
Und dennoch sollten wir nochmal abgrenzen, vielleicht bei Nebenwirkungen oder Nachwirkungen, wo man dann wirklich denkt, okay, das läuft in keine gute Richtung. Da sollte man vielleicht nochmal nachbehandeln oder da sollte man vielleicht jemand anders drauf schauen lassen. Also ich kann mich da an einen Fall erinnern, das war ein mittelalter Herr, der über gelegentliche Parästhesien, also Kribbelgefühl in den Beinen, klagte. Und dann habe ich behandelt und mobilisiert, so wie jeden anderen auch. Und tags drauf rief er mich an, dass er jetzt das Gefühl hat, der ganze Körper kribbelt und er kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und mit Kribbeln und neurologischen Phänomenen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Und dann habe ich ihm tatsächlich empfohlen, einen MRT-Termin zu machen. Und ich habe das Glück, dass ich ein paar Kontakte und ein paar Connections habe. Und dann ging das auch relativ zügig. Und dann wurde in dem MRT festgestellt, dass der gute Mann eine Myelitis hatte, also eine Entzündung des Rückenmarks, was die ganze Zeit unter der Oberfläche brodelte und durch meine Behandlung dann wahrscheinlich nochmal einmal so zum Tragen kam, dass es ein wenig auffälliger war. Die ganzen Sicherheitstests und dergleichen waren eher negativ, die ich da gemacht habe. Und dann ist er daraufhin behandelt worden und dann sind die Parästhesien auch weggegangen. Also es ist gut gelaufen. Aber da rutscht einem als Therapeuten dann hin und wieder mal das Herz in die Hose. Oder ich hatte auch mal einen Fall, wo eine Dame sagte, ich spüre jetzt meine Hand weniger oder ich habe das Gefühl, ein paar Taubheitsgefühle in den Fingern zu haben. Auch da habe ich mir die Patientin am gleichen Tag nochmal einbestellt und nochmal ein paar Sicherheitstests gemacht, nochmal Motorik, Sensibilität und Dermatome und Reflexe und weiß der Kuckuck getestet. Das war zum Glück dann alles ganz gut und habe dann nochmal nachbehandelt ein bisschen und dann ist das auch wieder weggegangen. Aber es gibt bestimmt auch Fälle, toi toi toi, die hatte ich jetzt noch nicht, wo es mal zu einer Verletzung kommt oder wo man vielleicht mal übers Ziel hinausschießt. Und dann muss man tatsächlich auch adäquat handeln und die Leute tatsächlich in eine jeweilige Fachrichtung schicken, um Diagnostik und Therapie dann in zum Beispiel medizinische Hände zu geben und am besten dann immer die Brücke bauen und sich nicht sofort verteidigen und sagen, niemals, das kommt nicht von mir und das war nicht meine Schuld und das abzublocken. Also ich glaube, je mehr man die Leute dann mit ins Boot holt, erklärt, was Phase ist, was man glaubt, was zu tun sein sollte, desto besser kann man dann miteinander umgehen. Hast du schon Erfahrungen im negativen Sinne gesammelt? Hattest du ja schon angedeutet, aber so arg, dass du das Gefühl hattest, oh Gott, jetzt habe ich richtig Mist gebaut?
Nicht wirklich. Also ganz früher hatte ich mal einen Fall in der Physiotherapie noch, das ist jetzt, würde jetzt beinahe sagen, 12 Jahre her oder so, wo nach einer Behandlung es auf jeden Fall schlechter war. Und dann auch nochmal ein MRT gemacht wurde und dann wurde ein Bandscheibenvorfall entdeckt. Und dann war so ein bisschen die Frage, wo kommt der jetzt her, der Bandscheibenvorfall? Und es war die Vermutung, okay, kam es jetzt irgendwie durch die Behandlung oder sowas oder war der vorher schon da und die Symptome, es wurde halt vorher nicht abgecheckt, ob halt vor der Behandlung schon dieser Bandscheibenvorfall im MRT war. Und das war dann so ein bisschen hin und her. Ich weiß noch auf jeden Fall, dass ich ein sehr schlechtes Gefühl über einen langen Zeitraum hatte, weil ich selber nicht wusste, okay, habe ich da jetzt was falsch gemacht oder so? Oder habe ich jetzt Konsequenzen zu tragen oder so? Gab Gott sei Dank keine Konsequenzen, aber ich erinnere mich noch sehr gut an das schlechte Gefühl. Das ist so die einzige Sache, wo ich mich dran erinnere, wo ich dachte, da hast du jetzt vielleicht einen Fehler gemacht oder irgendwas. Ansonsten ist das alles so im Rahmen geblieben und man bekommt ja auch mittlerweile ein etwas dickeres Fell, was sowas angeht. Manchmal Manchmal ist es ja auch so, dass ein Patient nochmal anrufen, ich kläre ja, oder ich schreibe auf, ich kläre auf, ich dokumentiere. Trotzdem vergessen das viele Patienten ja dann auch manchmal. Die können ja auch nicht alles im Kopf behalten, was während so einer Behandlung manchmal geschieht. Und dann rufen die nochmal an. Ist das wirklich normal? Kommt das jetzt von der Behandlung? Kann das sein? Und da ist es ja oft auch wirklich sehr beruhigend, ne? Die dann vielleicht nochmal einzubestellen oder auch nochmal mit denen zu telefonieren. Ja, schildern sie mal, ja, kenne ich. Ja, das hatten letzte Woche auch schon zwei Patienten mir geschildert und so. Ist ziemlich normal. Weiter beobachten, schön bewegen und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, rufen sie einfach nochmal wieder an, dafür die Zeit nehmen und da ja auch Verantwortung zu übernehmen und damit mit reinzugehen. Das ist auch eine Sache, die ich noch in Erinnerung habe von jemandem, der der halt der Instructor ist auf dem Gebiet der HWS-Manipulation und wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen hatten in unserer Folge Protect Your Neck. Es gibt seltene Nebenwirkungen, die aber auch schwerwiegend sein können. Und der Instructor sagte, wenn sowas sein sollte, Verantwortung übernehmen, mitsprechen, sich drum kümmern. Vielleicht nicht unbedingt Verantwortung übernehmen, weil ja auch nicht immer klar ist, woher dann die unter Umständen Nebenwirkungen kommen. Aber sich drum kümmern, ne? Da mit reingehen und sagen, okay, lassen Sie uns gucken, was passiert ist. Machen Sie die Untersuchung, gehen Sie auf jeden Fall hierhin und dahin und so. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich mit den Leuten da dann noch weiterhin versteht oder sich drum kümmert.
Ja, also nicht pauschal Verantwortung übernehmen und zu Kreuz kriechen, sich auf den Boden werfen, alles gut.
Ja, das war falsch ausgedrückt, richtig.
Nee,
ja,
alles gut,
sich
alles
drum
gut.
Kümmern. Ja.
Genau, sich drum kümmern, einfach dabei sein, das ist, glaube ich, immer ein wichtiger Faktor und das gibt den Leuten auch immer eine Sicherheit, dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind und dann ist es zu 98% wird es dann auch wirklich richtig gut. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich dann nicht mehr melden, weil die sagen, oh Mensch, der hat mir jetzt irgendwie nochmal so viel mehr Probleme bereitet, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, von denen hört man dann nichts mehr. Das habe ich jetzt aber kaum wahrgenommen. Also wenn die Leute wirklich ein Interesse daran haben, vorwärts zu kommen, dann melden die sich oder wenn sie wirklich Sorgen haben, dann melden sie sich nochmal und mit allem, was Klaas jetzt schon gesagt hat, einfach arbeiten, aufklären, was haben wir gemacht, was sind die Tests, wie sieht es aus, das ist positiv, das ist negativ, da habe ich ein gutes Gefühl, da hätte ich gerne nochmal eine andere Meinung dazu und dann am besten sich im Vorfeld schon mal überlegen, mit welchem Netzwerk man da arbeitet und bei diesem Netzwerk vielleicht auch mal guten Tag sagen und sagen, ich bin der und dieser und mache dieses und jenes. Und ich könnte mir eine Kooperation vorstellen und dann kann man mit Sicherheit auch relativ kurzfristig noch Dinge arrangieren und das kommt bei den Menschen immer sehr, sehr gut an. Viele haben dann eigentlich immer ja ein gutes Gefühl gehabt und haben sich dann auch meistens nicht nochmal gemeldet, nachdem wir dann verabredet haben, melden sich nochmal, wenn es noch was zu berichten gibt und dann wurde es dann in den allermeisten Fällen auch wieder gut.
Ja. Ich hätte nochmal so einen kleinen Blick auf die Studienlage zum Thema Nebeneffekte in der Osteopathie gelegt. Eine Studie, die ich so ein bisschen rausgesucht hatte zum Thema Side Effects oder Adverse Events, sagt man ja im Englischen dazu, ist eine Studie, die gar nicht aus der Osteopathie kommt, sondern aus der Fachrichtung Dry Needling, also wo mit Nadeln Triggerpunkte gestochen werden. Die Studie ist deswegen interessant, weil die Patientenpopulation in drei Gruppen unterteilt wurde. Der einen Gruppe wurde gesagt, sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit heftige Nebenwirkungen bekommen. Ich rechne damit, dass sie starken Muskelkater kriegen werden. Vielleicht kriegen sie eine Grippe oder irgendwas. Der anderen Gruppe wurde in dem Setting nichts gesagt. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, na, minimale Nebenwirkungen. Sie werden sich gut fühlen. Und dann wurde hinterher geguckt, okay, was kommt bei rum? Wer hatte die stärksten messbaren Nebeneffekte? Dennis, kannst du dir ausmalen, wo vermutest du, welche Gruppe hatte, oder gab es Unterschiede in den Gruppen?
Ich glaube, es gab Unterschiede in den Gruppen. Ich habe mit einem Psychologen mal über das Thema gesprochen, über Schmerz. Da habe ich, glaube, vielleicht habe ich das schon mal angeteased. Ich habe ihn behandelt und er sagte, Dennis, ich will dir nicht in dein Tun reinreden, aber du hast mir jetzt gesagt, das, was du jetzt machen wirst, wird wehtun. Und dann habe ich da behandelt und es tat ihm auch weh. Und er sagte, da gibt es psychologische, neuronale Verbindung, sage ich mal, besser kann ich das nicht ausdrücken, die dann zum Tragen kommen und die Leute haben tatsächlich stärkeren Schmerz, als wenn ich nichts gesagt hätte oder vorher einmal aufgeklärt hätte vor der Behandlung. Es gibt vielleicht Phasen, die ein bisschen intensiver sind oder eben nicht. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass die angekündigte Gruppe mit ihr werdet Hartnebenwirkungen haben, auch Hartnebenwirkungen gespürt hat.
Ja, In diesem Fall war es so, dass es keinen Unterschied in den Gruppen gab.
Super, das ja, war gut, schon, dass wir darüber gesprochen super, haben. Ja.
ja. Wobei man vielleicht auch da unterscheiden muss, wenn du den Fall, den du angesprochen hattest, war ja, dass man halt während der Behandlung, dass man sagt, das, was ich jetzt mache, wird vermutlich wehtun. Und da würde ich auch nochmal unterstreichen, so sollte man auch nicht kommunizieren. Hast du wahrscheinlich aus der Geschichte gut gelernt. Ne? Es ging halt hier rum, wirklich hinterher, um die Besprechung nach der Behandlung. Und es hat mich auch gewundert. Also ich weiß noch, ich hatte mit Jan Dommerhold gesprochen. Das ist ja so eine der Koryphäen in der Welt des Dry Needlings und auch in der myofaszialen Medizin. Der hatte mir das auch so vorgestellt, wie ich es dir vorgestellt hatte. Und ich habe gesagt, ja klar, die Gruppe, die gesagt bekommt, das wird heftig wehtun hinterher. Aber nein, es war tatsächlich kein Unterschied. Und interessant finde ich das, sehr interessant.
Mm, ja, stimmt.
Wir brauchen aber auf jeden Fall auch, das wäre nochmal eine Sache für eine andere Folge, dass wir nochmal mehrere Studien zu dem Thema vorstellen. Da mangelt es aber auch wiederum an guten, verlässlichen Studien zum Thema Side Effects, Nebenwirkungen oder Adverse Events, unerwünschten Nebenwirkungen zum Thema Osteopathie und manueller Medizin.
Hm.
Ja. Was mir noch eingefallen war zu der Frage von der Hörerin ist, dass es, wenn es um das Thema Kiefer geht, gerade um die Behandlung intraoral, das heißt im Mundbereich beim Pterygoideus lateralis oder medialis, dort mache ich es nach einer Erfahrung vor vielen Jahren auf jeden Fall immer sehr sanft. Also dort im Mund mache ich es eigentlich so, dass ich da kaum einen nennenswerten Schmerz auslöse. Also noch beinahe noch unter der Wohlschmerzqualität. Weil das ist meine Erfahrung, das hatte mir jemand damals auch gesagt, dort ist weniger mehr. Oder na, das stimmt jetzt auch nicht, weniger ist nicht mehr, aber dort würde ich nicht schmerzhaft arbeiten in dem Bereich. Das ist so außen, wenn es um den Temporalis oder den Masseter-Muskel geht, dort arbeite ich durchaus auch mal handfest, wenn ich denke, dass es notwendig ist und das ist häufig bei den Verhärtungen, die wir da haben. Aber in dem Mund ist es was sehr Delikates, was sehr Sensibles und dort ist meine Empfehlung an alle, da sanft vorzugehen.
Hm. Alles klar. Ja. Also ich gehe sehr gerne hinten hinter der oder an der äußeren oberen Zahnreihe entlang, hinten an den weichen Teil,
genau.
Ans Pterygopalatinum Ganglion und da gehe ich durchaus mit so einem Druck drauf, dass der Schmerz auf einer Skala bis 10 schon so über einer 2 ist, aber dann warte ich immer, bis er auf eine 2 runtergefahren ist und dann gehe ich raus. Und da habe ich jetzt bis jetzt persönlich noch keine negativen Effekte von gehabt, aber du gingst.
2 ist völlig akzeptabel. 2 auf einer 10er-Skala ist aus meiner Sicht in dem Rahmen, wie ich den auch geschildert habe.
Ja, genau. Aber der Kauapparat ist natürlich wahnsinnig beweglich und wenn es da eine Nebenwirkung, eine Nachwirkung in Form von, es wird jetzt hier viel Stoffwechsel gemacht, kommt, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass es dann myofaszial ein bisschen zu mehr Spannungen kommt und die Leute dann vielleicht noch weniger den Mund aufmachen können oder noch mehr Probleme haben während der Bewegung. Von daher, ja, es gibt natürlich Bereiche, die besonders reagibel auf Nachwirkungen sind und andere Bereiche, da kann man eigentlich sich draufstellen und der Patient sagt hinterher oder die Patientin sagt hinterher, nö, das war jetzt alles in Ordnung.
Ja.
Ich hoffe, Sophia, wir konnten dir ein bisschen helfen. Uns geht es da nicht anders wie dir und auch wir sind manchmal nicht frei von Selbstzweifeln, was unsere Behandlung und die Nachwirkungen der Behandlung angehen, aber im Laufe der Zeit entwickelt man da, glaube ich, eine dicke Schale beziehungsweise hat einfach so viel Erfahrung, dass man weiß, okay, das geht jetzt doch in die richtige Richtung. Wart's mal ab, lieber Patient, liebe Patientin. Und dann wirst du deinen eigenen Stil entwickeln und solltest vielleicht tatsächlich auch darüber dann ein gewisses Selbstvertrauen aufbauen und musst nicht irgendjemandem nachahmen, nur weil es da vielleicht zu weniger Effekten erzielt. Vielleicht gibt es ja auch sanft arbeitende Therapeuten, die dann irgendwann nicht mehr so effektiv arbeiten können wie du. Das ist ja alles immer im Rahmen des Möglichen.
Gibt's durchaus, ja.
Alright, lieber Klaas, wir machen Alright. Eine kurze Pause, würde ich mal sagen. Oder hast du noch was auf dem Schirm? Und dann habe ich hinterher noch das eine oder andere mit dir vor.
Okay, gut. Wir machen eine Pause.
Bis gleich. Back again aus der Pause, lieber Klaas. Wir wollen uns um ein, zwei kleine Rubriken kümmern, die wir immer gerne bespielen. Und zwar haben wir Anfang unserer Podcast-Karriere die Entweder-Oder-Sequenz gehabt, dann ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt habe ich mir wieder ein paar Fragen für dich überlegt. Bist du bereit, dich zu entscheiden?
Schieß los.
Okay, du bist auf einem Kongress. Bist du lieber Speaker oder bist du lieber Teilnehmer?
Also, ich hab schon auf ein paar Kongressen sprechen dürfen, fand das immer ziemlich cool. Das ist so ein kleiner, ich will nicht sagen Traum, aber das ist eine Sache, wo ich dachte, okay, ich habe Bock mal so einen Vortrag zu halten. Ist cool, ist natürlich auch mit viel Aufregung verbunden und auch mit Übung verbunden, gerade wenn es Englisch ist und man das halt auf Englisch dann auch unterbrechen muss. Und ich bin da natürlich auch mal ein bisschen nervös vorher und bin immer happy, wenn das hinter mir ist und dann in die Kongressparty starten kann und man auch einfach nur Teilnehmer sein kann. Deswegen, ja, beides. Aber das ist schon eine Sache, die ich schön finde, wo ich mich ein bisschen geschmeichelt fühle, wenn ich solche Vorträge halten darf. Deswegen eigentlich Speaker.
Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Ja, habe ich mir gedacht, dass du da hin und her gerissen bist, weil du es ja liebst, auch Teilnehmer zu sein und die neue Sachen anzuhören. Aber ich glaube, es geht uns beiden so. Wir haben auch Bock, uns ein bisschen zu präsentieren, ein bisschen über unsere Themen zu quatschen und dann auf das Feedback der anderen zu achten und zu hören. Ich würde auch vorsichtig sagen, Speaker, ja, bei mir. Mhm. Okay, dann eine therapeutische Frage. Behandelst du lieber den linken oder den rechten Oberbauch?
Ja, ich sag jetzt links, weil diese Geschichte Lebergalle überstrapaziert ist aus meiner Sicht. Und es ist auch im linken Oberbauch mit dem Magen und dem Magen mit der Ösophagus und der direkten Verbindung zur Schädelbasis auch nicht außer Acht zu lassen ist. Wenn es um das Thema so HWS, auch HWS und Parästhesien in den Unterarmen geht, dort ist so diese tiefe viszerale fasziale Loge auch sehr interessant, wo der Ösophagus ja durchgeht. Und ja, auch Verbindung zu Kopfschmerz und so, sag ich jetzt mal linker Oberbauch.
Interessant. Für Nicht-OsteopathInnen, wir schauen immer aus der Patientenperspektive, deswegen ist der linke Oberbauch auch eurer linker Oberbauch sozusagen. Genau. Und da sitzt Milz und Magen und Ösophagus und Co. Ich würde tatsächlich klassischerweise lieber den rechten Oberbauch behandeln mit Leber, Gallenblase. Das finde ich immer schon sehr spannend. Auch die Hülle drumherum, wie heißt sie jetzt nochmal gerade?
Leberkapsel.
Die Leberkapsel, ja, Punkt, sagen wir einfach so. Das ist am einfachsten. Die ist immer relativ empfindlich und eine ordentliche Mobilisation der Leber ist für mich häufig ein Gamechanger, was die Atmung angeht und was die Mobilität des Brustkorbes angeht. Und von daher bin ich da schon eher rechtsorientiert, allerdings nur osteopathisch im Oberbauchbereich. Okay, ja. Nächste Frage. Behandelst du lieber oder löst du lieber ein akutes Problem in einer Session osteopathischerweise oder ein komplexes Problem in 5 Sessions?
Ja, ich würde mich freuen, wenn ich öfter akute Probleme innerhalb einer Session lösen könnte. Der Gros der Patienten von uns ist ja eigentlich eher chronisch. Die haben schon diverse Sachen hinter sich, waren bei diesem und jenem, schleppen die Probleme schon lange mit sich rum, bis sie dann endlich bei uns landen. Und dann hat man halt oft die Geschichte, dass man da länger dran arbeiten muss und es ist ein ja chronisches oder ein schon länger dauerndes Problem ist. Ja, genau. Also ich versuche oder habe immer mal wieder versucht, meine Praxis ein bisschen so auszurichten, dass die Leute auch mit akuten Problemen schnell zu uns kommen können, sodass wir da halt dann knackig beigehen können. Deswegen würde ich gerne davon mehr haben.
Mhm, alles klar. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass die Akutprobleme, die ich so auf den Tisch bekomme, zu lösen, immer schon, das ist wie so Fast Food, das gibt einen schnellen, positiven Kick. Aber so richtig stolz ist man ja eigentlich darauf, wenn man lange irgendwo dran rumdoktert, selber grübeln muss und dann irgendwann hat man den Weg gefunden und löst ein Problem nach mehreren Einheiten und man liegt sich fast in den Armen, weil man sagt, yes, jetzt haben wir endlich eine Perspektive gefunden. Von daher würde ich schon sagen, reizvoller perspektivisch und befriedigender ist für mich das komplexe Problem über längere Sessions zu lösen. Aber quick and dirty, eine Session und ab nach Hause finde ich auch durchaus attraktiv.
Ja.
Okay, Letzter Entweder-Oder von meiner Seite, Klaas, wenn du noch einen schaffst. Du musst dringend noch Fortbildungspunkte sammeln, sonst fliegst du aus deinem Berufsverband und guckst in den Fortbildungskalendern, siehst, verdammt, es sind nur noch 2 Fortbildungen über und die sind beide am gleichen Wochentag. Das ist so eine komprimierte Version dieser Fortbildung und man muss sich diese Dinge einfach nochmal anhören. Und du hast die Wahl zwischen einen Tag Liebschau und Bracht Fortbildung oder einen Tag Homöopathie. Wo gehst du hin?
Ja, Liebschau und Bracht.
Okay, alles klar. Ja, ich glaube, das würde mir auch näher liegen, aber ja. Boah, das wäre schon auch haarig.
Aber also allein um sich die Zombies da mal anzugucken und zu gucken, ja, wie sind die Instruktoren drauf? Kann man mit denen konstruktiv kritisch sprechen, mit denen diskutieren oder sowas? Oder was? Ich habe ja auch schon so viele Geschichten über die Liebschau und Bracht gehört. Der eine sagt, ja, es ist genau dasselbe wie Triggerpunkte, der andere sagt, es ist genau dasselbe wie FDM, dann sagt der andere, ja, ist genau dasselbe wie dieses und jenes und von daher würde ich mir das auch einfach mal angucken, ja. Homöopathie habe ich nie den Zugang zu gefunden, finde ich gut als Placebo, also ich nutze das bei mir oder auch bei anderen, um denen zu sagen, ja, nimm mal das hilft und so, ne, klar, es ist ein Placebo, aber so anderen weiteren Zugang habe ich zur Homöopathie bisher nicht gefunden.
Ja, Punkt, würde ich genauso unterschreiben. Ja.
Okay, entweder oder bei dir, Dennis. Du und ich, wir haben ja die Gemeinsamkeit, dass wir beide Kunstwerke von Künstlern in der Praxis ausstellen. Und wenn du jetzt deine Praxis nutzen könntest für einen großen Coup, könntest du dich zwischen 2 Künstlern entscheiden. Einmal einen der bedeutendsten Nachkriegskünstler in Deutschland, Anselm Kiefer, glaube ich 45 sogar geboren. Der ist so ein bisschen seriöser, malt so eher düstere, depressive Bilder, ist aber sehr bekannt. Und du hast dann eine gut besuchte, aber eher nüchterne Ausstellung. Oder so ein bisschen der Skandaltyp. Ich weiß nicht, ob du Jonathan Mese kennst. So, die Ameise der Kunst, sagt er gerne. Der macht dann eine Ausstellung bei dir bunt und wild, malt erstmal ein Phallus-Symbol bei dir an die Tür und empfängt die Gäste mit einem Hitlergruß und so, was er schon alles gemacht hat. Mega Publicity. Wen nimmst du?
Ja. Interessant. Kennst also bis beiden? Zum Hitlergruß war ich komplett bei dem extrovertierten Dude. Hitlergruß bin ich komplett raus. Da würde es Kopfnüsse hageln. Ich habe ja jetzt aktuell Kunst hängen und die ist auch sehr, sehr bunt, sehr laut und sehr schrill und hat auch mit ein paar Dämonen und nackten Oberkörpern zu tun. Von daher liegt mir das schon eher und das liegt auch eher meinem persönlichen Naturell. Ich weiß, dass meine damalige Kollegin mal davon sprach, dass es Studien darüber gibt, dass man Bilder von Wäldern und Wegen aufhängen soll, weil die Leute sich darin verlieren und allein das Bild eines Baumes beruhigt schon irgendwie. Daran glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig an diesen Side-Effekt und von daher darf es bei mir schon bunt und so ein bisschen auf die Fresse Kunst sein. Von daher gehe ich mit diesem knatschigen Typ und knote ihm einfach die Hände fest und dann kann mir nichts mehr passieren. Ja.
Ja, okay. Der Typ, dieser Jonathan Mese, ist auf jeden Fall international sehr gefragt auch. Und der hatte irgendwann auch mal eine Ausstellung in Stade vor längerer Zeit. Da gab es auch, glaube ich, wegen eines Penisbilds eine Kontroverse irgendwie. Ja.
Tja.
Okay. Du bist der neue Chef eines osteopathischen Verbandes und eines osteopathischen Boards. Musst dich entscheiden, ja. Wir müssen leider einen Aspekt der Osteopathie rausstreichen. Parietal, viszeral, kranial. Welchen nimmst du auf dich und du musst die Verantwortung dafür tragen, dass dann alle Leute angepisst sein werden? Eigentlich
interessanter
schon.
Punkt.
Ja, eigentlich, ich glaube, ich weiß schon, ich kenne schon deine Antwort.
Ja, kraniosakrale würde ich rausstreichen, ohne Wenn und Aber auch ehrlicherweise, wenn ich von meiner Behandlung auf die Welt schließe. Aber ich glaube, dass die Kraniosakraltherapeutinnen ganz schöne Sektenjünger sind und die würden dir das Leben richtig auf die oder die würden das Leben richtig zur Hölle machen. Ich glaube, wenn du am wenigsten Stress haben willst als Chef, streichst du die Viszera, die hat am wenigsten Lobby, glaube ich. Die machen alle so ein bisschen mit, aber so, ja, okay, so richtige Päpste gibt's da nicht. Vielleicht kommt Peter Levine dann vorbei und erzählt mir einen, aber ja, wenn es nach meiner Warte ging, ich könnte in der Osteopathie am ehesten auf Kranium verzichten. Wie sieht's bei dir aus?
Ich versuche ja immer jedes Jahr der neue Kraniopapst zu werden. Und bin bisher immer gescheitert, aber ich bin auf jeden Fall weiter fortgeschritten auf dem Weg, muss ich sagen. Deswegen würde ich mich da immer schwer tun, das zu streichen. Ja, und ich würde eigentlich sagen, Leute, hört doch auf mit dieser Dreiteilung. Der Körper ist eins, wir streichen. Jeder, der jetzt das Wort, ja, die Säule des Parietalen, die Säule des Viszeralen oder Kraniosakralen, jeder, der das in den Mund nimmt, kriegt eine Verbandsstrafe und muss 50 Euro an wohltätige Zwecke spenden. Dass wir halt den Körper nur noch als Einheit sehen.
Ja, toll. Solche smarten Lösungen bei entweder oder, weißt du?
Ja,
ich muss mich hier
outen. Hab ich hier nicht gestellt,
und du machst hier schön den Diplomaten, okay.
Ja. Okay, letzter Vorschlag. Du hast dir gute Vorsätze genommen oder dir eine Challenge gestellt fürs neue Jahr und müsstest auf eine Sache verzichten. Du dürftest keine Thrusts mehr einsetzen oder du dürftest keine verbale Kommunikation mehr einsetzen.
Oh, interessant.
Fürs erste Quartal.
Das macht natürlich einiges anders. ich würde dann versuchen, auf Thrusts zu verzichten. Ich glaube, die verbale Kommunikation ist meine Waffe, ehrlicherweise.
Ja,
da bin ich
auch
gar nicht so schlecht drin. Obwohl viele Leute das mit dem Thrusten lieben und auch proaktiv einfordern und sagen, yes, das hat mir Erleichterung gebracht. Aber das kann man vielleicht auch anders regeln. Aber ich finde die verbale Kommunikation ganz wichtig.
Ja.
Alright.
Sehr gut.
Vielen Dank. Öfter mal mehr davon, mein Lieber.
Genau.
Wir gehen mal in Richtung Musikantenknochen-Playlist. Irgendwann müssen wir mal eine Party machen, wo wir nur den Scheiß auflegen, den wir hier auf diese Playlist schmeißen. Und dann laden wir alle OsteopathInnen ein und alle KraniopäpstInnen und dann wird ordentlich abgehottet. Und ich habe mir überlegt, dieses Jahr mit einem Brett von Song zu beginnen, was wahrscheinlich viele gar nicht kennen werden, was aber so ein bisschen meiner persönlichen Challenge siehst du, da geht schon los, meine Challenge, sprachlich ein bisschen besser zu werden und sauberer zu sprechen, beinhaltet. Und zwar von dem Rapper Dazzle, der Track Kuduro Actions, da geht es um schnell und langsam sprechen, verständlich sprechen und wie auch immer. Und diesen Track, der hat einen wahnsinnig guten Beat, den pumpe ich jetzt erstmal auf meine Playlist und dann mache ich meinen zweiten Track für heute, den beziehe ich auf unser Thema Nachwirkungen in der Osteopathie und über die Sorgen, die man hat, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ein alter Track, so ein bisschen aus meiner Jugend und Pubertät, der Band Blumentopf mit Johanna gefeatured, und zwar Da läuft was schief.
Ja, da will ich direkt anschließen. Ich hatte am Anfang ja auch meine Pechsträhne erwähnt, die mich auf jeden Fall, niederschlagen möchte. Letztes Mal hatte ich den Track Cash In, Cash Out auf die Playlist gesetzt. Anfang des Jahres ist für mich definitiv im großen Stil Cash Out angesagt. Musste auf jeden Fall einige Sachen zahlen. Und haben auch mal wieder das Finanzamt, was sich bei mir meldet und wo ich von der Steuernummer hochgesetzt wurde. Ja, was natürlich gleich zu Ende oder zu Anfang des Jahres rausgehauen wurde. Und ich hoffe, dass halt dieses Geldprinzip von wegen, wenn du viel ausgibst, kommt auch viel Geld rein, dass das halt zutrifft und dass der Anfang des Jahres besser wird. Es war sogar so weit, dass ich vom Finanzamt geträumt habe.
Oh Gott.
Oder dass ich von einer erneuten Finanzprüfung, Betriebsprüfung geträumt habe. Das ist mir da aufgefallen. Ich habe mich mit einer Patientin unterhalten. Ich hole jetzt nochmal ein bisschen aus, die von einer Verletzung traumatisiert war, mit einer großen Narbe übrig geblieben ist und davon auch noch manchmal träumt. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich in der vergangenen Nacht vom Finanzamt geträumt hatte, was mein persönliches Trauma ist.
Auch eine große Narbe, ja. Ja,
große Narbe auf meiner Seele. Naja, deswegen von mir der Track Bad Day vom legendären Philadelphia-Rapper Weenie Paz auf die Playlist. Und nochmal abschließend was Schönes, ein epischer Song, der Track Ungarisch Göng Janulan von der Band Omega. Ist, glaube ich, aus den 70ern, soll irgendwie mit dem Zusammenhang des Regimes in Jugoslawien im Zusammenhang stehen oder auch mit dem Kalten Krieg, dass das ein Song ist, der den Leuten Hoffnung gegeben hat. Unser Outro ist übrigens davon inspiriert.
Mhm.
Alright, soweit dazu.
Und hast du den Track jetzt schon genannt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wie heißt der Track?
Die Band Omega, der Song Göng Janulan.
Ah, okay, sorry. Ja, I see.
Genau.
Mhm.
Und alright, auf eine Sache wollte ich noch hinweisen. Anfang Februar ist der Online-Kongress des Online-Kongress-Veranstalters Medu Mio, auf den ich hinweisen möchte zum Thema Osteopathie. Anfang Februar. Dort wurde ich auch eingeladen als Speaker oder als Interviewgast, wo es um das Thema Faszien geht. Alle, die Interesse daran haben, ist es vor allen Dingen auch für Laien und Laien interessant. Der ist vollkommen umsonst. Ihr könnt euch anmelden und habt dann über mehrere Tage verteilt Online-Vorträge zum Thema Osteopathie. Medu Mio Kongress, meine Empfehlung.
Ich hoffe nicht, dass er umsonst ist, sondern nur kostenfrei, aber das sollen die Leute dann ja entscheiden.
Ja, ja. Genau, gerne einmal reinhören und mal schauen, wie da abgeliefert wird oder auch nicht.
Okay, Klaas, wir beenden unsere heutige Folge und zwar mit einer Kette, die du lösen musst. Und wir starten heute mal ins Jahr mit einem Muskel. Wir nehmen mal den Iliakusmuskel, der sitzt in der Beckenschaufel und von da aus hätte ich gerne eine Kette gezogen Richtung Unterarm.
Unterarm. Also ich bin geneigt, so eine Standardkette zu ziehen, also von wegen Diaphragmen mal wieder, aber ich glaube, das habe ich schon mehrfach genommen. Und wieder so zentrale Sehne. Also so ein Zwischending, nicht zentrale Sehne, aber ähnlich von der anatomischen Kette, ist ja so diese tiefe Frontallinie nach Thomas Myers, die über den Hüftbeuger oder vor allen Dingen über den Iliacus aufwärts geht mit dem Quadratus lumborum und auch dem Psoas zum Zwerchfell und dann auch zu den Zwischenrippenmuskeln. Und von dort aus dann bis nach oben geht über Pleura und Scalenimuskeln. Und dort sind wir wieder ganz schnell beim Arm auch, muss man sagen. Man könnte jetzt vom Scalenimuskel sagen, okay, der hat, könnte Triggerpunkte haben, die ganz oft schon in den Arm ausstrahlen. Das ist so typische Beschwerde, HWS, Armschmerz, Schulter-Arm-Syndrom oder auch ähnliche Brustkorb, Herzinfarkt, ähnliche Beschwerden können dort sein. Oder die Scalenimuskeln können auch mit der Scalenimuskeln die neurovaskulären Strukturen komprimieren und wir haben dann Taubheit, Kribbeln, irgendwelche Symptome im Unterarm. Ich glaube, so kann man es machen.
Alright, so kann man es auf jeden Fall machen. Klasse.
Ja.
Auf ein gutes Jahr 2023. Möge das Finanzamt uns wohlgesonnen sein und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Wünsche ich ebenso, genauso wie allen Hörerinnen und Hörern. Bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast. Thank you.